Für diese Predigt steht ein Wort Gottes im Mittelpunkt, das aus vier Fragen besteht. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich diese vier Fragen euch illustrieren, außer durch die Worte, die ich natürlich noch lesen werde. Und bei der ersten Frage habe ich mich an meine Zeit als Jugendlicher erinnert, denn ich habe zwischen 7 und 17 10 Jahre lang Handball gespielt. Und ich war in verschiedenen Mannschaften, aber vor allen Dingen beim VfL Pinneberg. Und wir hatten jemanden in unserer Mannschaft, der hieß Andi, Andreas. Und wir haben ja hier auch einen Andreas, und ich muss dich jetzt mal bitten, zur Illustration hierher zu kommen, weil dir dieser Andi, von dem ich euch erzähle, der hat mit dir eine Ähnlichkeit. Also ich war 10, 12, 13, 14, also ich habe ja 10 Jahre lang Handball gespielt, und in unserer Mannschaft war Andi. Und Andi war groß, richtig groß. Und das ist fürs Handballspielen sehr von Vorteil. Und er hatte einen ganz tollen Trick auf Lager. Beim Handball ist es so, dass man zum Sprungwurf ansetzt und dann natürlich hochspringt. Und wenn du jetzt hochspringen würdest und werfen, hat man schon mal schlechte Karten. Aber Andi, der hatte noch einen besseren Trick. Der sprang hoch, prellte nochmal auf den Boden und dann nochmal hoch. Und jede Abwehr war überfordert. Und da entstand bei mir ein Lebensgefühl. Nämlich, wer Andi in der Mannschaft hat, braucht sich vor niemandem zu fürchten. Also wer Andi in der Mannschaft hat, wer soll gegen dich sein? Vielen Dank. Mehr. Und so beginnt Paulus in Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns alles vor Augen gehalten? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Gott ist für uns. Wer kann da noch was gegen uns anhaben? Das heißt, stellt euch vor, Gott, der ist ja nicht nur so groß wie der Andi. Gott ist noch größer. Und wenn der in deiner Mannschaft ist, in deiner Gemeinde, in deinem Leben, wer kann dann noch was gegen uns anhaben? Gott ist für uns. Wer kann etwas gegen uns anhaben? Und Paulus begründet das dann noch. Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für alles hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn, wird er uns nicht alles andere schenken? Die damaligen Hörer haben bei diesem, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sofort an eine ganz alte Geschichte gedacht, die bis heute viele Bibelleser echt Kopfzerbrechen bereitet. Nämlich Abraham, zu dem gesagt wird, nimm deinen einzigen Sohn und geh mit ihm auf den Berg. Nimm deinen Sohn und töte ihn. Die sogenannte Bindung Isaaks. Genesis 22. Und das tut Abraham. Er nimmt seinen einzigen Sohn, nimmt seinen Diener mit, den Diener lässt er dann, dann geht er mit ihm auf den Berg, er nimmt auch ein bisschen Holz mit. Der Sohn fragt ihn, was hast du denn vor mit ihm? Warte ab. Und dann auf einmal legt er ihn auf einen Altar und er nimmt sein Messer. Und in dem Moment, wo er bereit ist, seinen Sohn zu opfern, seine Zukunft, alles, was er eigentlich hat als Vater, kommt die Stimme Gottes und sagt, hör auf, nicht nötig. Ist nicht nötig. Du brauchst deinen Sohn nicht opfern. Die beiden gehen wieder zurück und Isaak wird einer der Stammväter. Und diese Geschichte in Genesis 22 wird erzählt, weil es ein Ende der Menschenopfer sein sollte. Es haben nicht die Juden danach noch Menschen geopfert, nein. Es war gerade das Gegenteil. Es war die Rettung Isaaks. Aber Gott, der Vater im Himmel, ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, doch, ich muss meinen einzigen Sohn opfern. Ich muss ihn auf die Welt schicken, Weihnachten. Wird das gefeiert? Ich muss ihn auf die Welt schicken, damit jeder erkennt, ich bin für dich. Ich, Gott, bin nicht gegen euch. Egal, was du für Gottesbilder hast, was du dir von Gott vorstellst, welche Ängste du dir vielleicht hast vor Gott, ich bin für dich. Und deswegen schicke ich meinen Sohn. Und gestern hat meine liebenswerte Tochter, alles live, noch mir ein Herz gebastelt, um das zu zeigen, was in diesem Text zentral ist, pro me, für mich, für dich. Das ist der Grund, warum es christliche Kirche gibt. Das ist der Grund, warum es auch das Judentum gibt, weil Gott für dich ist. Und deshalb hat er Jesus auf die Welt geschickt. Er ist für dich. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist eine Tatsache. Deswegen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Deswegen ist er am dritten Tag auferstanden, um aller Welt zu zeigen, Gott ist für dich. Und auch wenn du dich selber anklagst und dein Herz dich anklagt, denn das ist jetzt schon der zweite Gedanke, wer wird es noch wagen, Anklage gegen dich zu erheben, die Gott erwählt hat? Und jetzt brauche ich die zweite Szene für meine Predigt. Ich brauche eine zweite Person, die auch nichts sagen muss. Für die Worte bin ich verantwortlich heute. Aber ich brauche jemanden, der einen guten langen Zeigefinger hat und bereit ist, hier mal nach vorne zu kommen. Du wirst im Livestream gesehen, das kann ich jetzt nicht verhindern. Wer traut sich spontan? Bitte. Ich brauche einen Ankläger, ganz einfach. Florian, du bist ein guter Ankläger für diesen Moment. Ich wende dich mal mir zu und mach mal eine Geste, die sagen würde, du klagst mich an. Du bist die Stimme des Anklägers. Fang mal, dieser Blick ist gefährlich. Also, Mach das nochmal. Friere das mal ein. Kennst du dieses Gefühl, diese Anklage? Diese Stimmen, die sagen, das hast du aber nicht richtig gemacht. So geht das aber nicht. Du bist nicht gut genug. Streng dich mehr an. Und weißt du, was jetzt Gott sagt in diesem Text? Bitte bleib so, das ist anstrengend. Nee. Komm, du bist der Ankläger, bist viel zu freundlich. Komm, du bist der Ankläger. Jetzt kommt Jesus und sagt, nee, der kann dir nichts. Der steht dazwischen. Er kann mir nichts, weil Jesus sagt, er ist für mich. Du musst gehen. Setz dich. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie für gerecht. Das ist das, dass Gott sagt, nein, egal was gegen dich steht, auch die Sünden, die du getan hast, das, was du wirklich falsch getan hast im Leben, sind ja nicht nur falsche Anklagen, es sind ja Dinge, die in unserem Leben missraten, wo uns etwas richtig daneben geht und das klagt uns an. Natürlich klagt uns die Schuld an. Aber der christliche Glaube sagt, Gott sagt, Jesus steht dazwischen. Er nimmt das auf sich und er sagt, nein, ich trage die Schuld. Du bist in meinen Augen gerecht gesprochen. Die zweite Frage, die dritte im Grunde ist hier, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jetzt brauche ich jemanden, der so richtig gut den Daumen runter machen kann. Einen Richter. Ich brauche jetzt einen Richter oder eine Richterin. Das kann auch eine Frau sein. Manchmal sind es auch die Mütter, die einem das vermitteln. Entschuldigt, aber ist so. Wer könnte den Richter hier symbolisieren für einen Moment? Ihr habt gesehen, Florian hat das schon hervorragend gemacht. Wer ist der Richter? Das kann nicht ich sein. Ich bin der Prediger. Wer ist der Richter? Trau dich. Sonst muss ich nochmal Florian bitten, bitte. Oh, hey, aus dem Livestream, für den Livestream, super. Du bist der Richter, der auf dem Stuhl sitzt und sagt, völlig daneben. Ruhig Maske mal abnehmen mit Gesicht. Genau so. Und jetzt halt das mal fest. Kennt ihr dieses Gefühl, dass dich Leute verurteilen? Sie sagen, du taugst nichts. Du hast dir nichts verloren. Du gehörst in die Hölle. Und jetzt sagt der Text, Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Deshalb, das ist dazwischen. Christus ist dazwischen, denn der Jesus Christus, der gestorben ist, ist auch auferstanden, am Himmelfahrt erhöht worden. Er sitzt jetzt mit Gott auf dem Richterstuhl und jetzt denkt man immer, oh Gott als Richter. Nein, dieser Gott als Richter sagt ja, ich bin für dich. Der kann Urteile fällen, wie er will. Es interessiert mich nicht. Hau ab! Und das dritte lässt sich nicht gut illustrieren, glaube ich, aber es wird im Text illustriert. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und jetzt zählt Paulus Dinge auf, die er zum Teil auch ganz persönlich erlebt hat. Not, etwas, was dir im Herzen Angst möchtest, dich verkriechen möchtest, wo es in deinem Herzen eng wird. Verfolgung, wo dich Gedanken verfolgen oder sogar Menschen oder sogar Staaten. Naba kommt aus einem Land, in dem Christen verfolgt werden, dem es nicht möglich ist, die Konfession zu wechseln, dem keine Religionsfreiheit herrscht, dem man nicht öffentlich seinen Glauben bekennen kann, wenn man Christ wird. Hunger hat Gott mich lieb, wenn ich nicht versorgt bin mit dem Notwendigen, wenn mir das Wichtigste fehlt? Entbehrungen, wenn ich das Gefühl von Mangel habe. Lebensgefahr, wenn dein Leben auf Messerschneide steht, wenn du weißt, dass du nicht mehr lange zu leben hast, wenn du mit einer unheilbaren Krankheit oder einer anderen Krankheit befallen bist. Das Schwert des Henkers, die Christenverfolgung war auch schon in der Zeit. Mit all dem müssen wir rechnen, schreibt Paulus. Paulus verspricht den ersten Christen nicht, naja, wenn du auf der Seite Jesu stehst, wenn du Andreas im Team hast, dann ist dein Leben immer locker leicht. Nee, jedes Spiel ist anstrengend, dein Leben wird anstrengend, mein Leben ist anstrengend. Aber in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine gottfeindliche Kraft, weder Hohes noch Tiefes, sondern irgendeine Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die uns im Leben, hier sagt ja Tod und Leben, heißt das ganze Leben kann ja dir zu einer Trennung werden, dass du denkst, hat Gott mich lieb? Hat Gott mich vergessen? Meint er das wirklich? Sind das nicht nur leere Worte von irgendeinem, der dafür noch bezahlt wird? Und es ist diese tiefe Überzeugung von Paulus, der mit seinem Leben letztlich auch bezahlt hat dafür, dass er auch im Tod von Gott nicht getrennt ist, sondern zum ewigen Leben aufersteht. Und das feiern wir in der Taufe, dass ihr für ewig verbunden werdet mit der Liebe. Nicht nur mit dem wohligen Gefühl eines Moments, das darf auch sein, es dürfen heute auch ganz tolle Gefühle da sein, aber darum geht es im Kern nicht. Es geht darum, dass euer ganzes Leben und sogar der Tod, der noch kommt, umfangen ist von der Liebe Gottes und ihr in ewiger, in unendlicher Gemeinschaft mit Jesus lebt. Und das fängt heute an, das strahlt heute aus, es wird andere erreichen, wenn ihr eure Geschichte den Mitschülern erzählt. Und auch wenn die so tun, als ob sie das überhaupt nicht hören wollen. Oder den Kollegen oder den Nachbarn. Es wird ausstrahlen, wenn wir sagen, ich brauche die Liebe Gottes. Ich brauche Andi in meinem Team. Und ich fühle mich manchmal auch klein und abgeurteilt und verurteilt. Und da gibt es ganz viele Stimmen, die vielleicht hier sogar den Nachtschlaf rauben oder den Tag. Aber Jesus ist stärker und Jesus ist für dich und deshalb ist er auf die Welt gekommen. Amen. Ich möchte beten. Jesus, lass diese Botschaft von deiner unendlichen Liebe in unser Herz dringen. Und du weißt, was unser Herz vielleicht von außen hart gemacht hat, wo da die Narben sind, die Verkrustung, die dicke Wände, der Zaun um unser Herz, die Abschirmungen, die Abwehr. Ich bitte dich, dass du heute mit deiner Liebe eine Stelle findest, wo du einsickern kannst. Mit deiner Liebe. Wir wollen uns neu für dich öffnen. Und wir wollen auch von dem, was an Liebe in uns ist, anderen weitergeben. Jeder auf seine Art. Jeder in seinem Umfeld. Und so wollen wir leben, als Antwort auf diesen großartigen Text, der nicht nur Worte beinhaltet, sondern eine unsichtbare Wirklichkeit. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen.